Ja, das hat mich immer interessiert, was das Thema war. Nämlich, dass es ungeheuer viel Frust gibt in unserem Leben. Ich habe gedacht, zu dieser Versammlung unter diesem Thema kommen Leute, die in ihrem Leben einmal etwas Großes geplant haben, aber dann hat sie es auf den Boden gehauen. Und sie haben das erlebt, ich schaffe das alles nicht. Ganz toll, Daniela, Benny. Ihr habt das schon richtig eingeführt, um was es eigentlich geht. Wir wollen Riesenbezwinger sein. In unserer Welt ist die schwierigste Aufgabe, der man sie unterziehen kann, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist ja das Thema dieser Konferenz. Wir haben schon vor der ersten Jugendkonferenz für Weltmission angefangen, 1974 und 1975, führende Christen aus der dritten Welt einzuladen. Und die haben uns gesagt, Mensch, was macht denn ihr in Deutschland? Ihr sprecht bloß noch von wirtschaftlicher Hilfe, ihr sprecht bloß noch von materiellen Dingen, die ihr der dritten Welt gibt. Das Wichtige, exportiert Mercedes und Volkswagen. Aber wir hungern nach Jesus. Ihr wisst gar nicht, wie wir leiden im Geisterglauben, in der Finsternis. Wir brauchen euch, dass ihr uns von Jesus sagen müsst. Helft uns bei der Evangelisierung unserer Völker. Da haben wir in großen Kirchen von Süddeutschland, aber auch von Norddeutschland solche Vorträge gemacht. Das war sehr eindrücklich. Da waren Chinesen, Japaner. Da war ein Mann aus Nigeria, ein führender Manager aus der Ölbranche und hat gesagt, dass das Allerwichtigste, dass Menschen Jesus kennenlernen. Unsere Welt geht kaputt, weil die Menschen mit ihrem Leben immer fertig werden. Sie sind verloren in dieser Welt. Und darum ist das der Auftrag, den wir dann in der Jugendkonferenz für Weltmission weitergemacht haben. Es soll auch die Mitte dieser Jugendkonferenz sein. Die Sozialaufgaben sind wichtig. Das machen aber alle, das macht die UNO und das macht die Rotary und das macht das Rote Kreuz und das machen die Vereine, das machen alle Menschen, haben den sozialen Auftrag. Uns hat Jesus den Auftrag, eben darüber hinaus die befreiende Botschaft von Jesus zu sagen. Und viele zerbrechen an dieser Aufgabe. Ich bin vorhin noch am Stand von SMD, Schülerbibelkreis, vorbeigegangen, weil ich weiß, wie das war bei meinen Kindern und Enkeln, Schülerbibelkreis. Wenn die eingeladen haben in schwarzen Brettern, war die Hölle los. Der Spott und der Hohn geht los. Kennst du das? Wenn du von Jesus redest, ist der Widerstand enorm. Ich lese aus 4. Mose 13 und 14 von den Kundschaftern, die Josua und Kaleb wurden ausgesandt von Mose, das gelobte Land zu erkunden. Ich lese von Vers 25 im 13. Kapitel. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten diese Kundschafter um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Die waren ja ganz beladen. Das sind ja die tollen Bilder, wie sie die ganzen Früchte des Landes tragen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Die Weiden von der Wüste aus betrachtet natürlich und der wilde Honig in den Bäumen. Und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnten die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten, sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen darin auch Riesen, Anak-Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Es waren Superkämpfer, Superathleten und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Das ist ein frommer Wunsch, aber schrecklich, weil man so im Glauben Schiffbruch erleidet. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht. Aber das ganze Volk sprach, man soll sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über die Stiftshütte allen Israeliten. Das schlimmste Versagen der Christen in 2000 Jahren ist, dass sie es nicht fertiggebracht haben, allen Menschen von Jesus zu erzählen. Viele haben ja gemeint, sie müssen das selber machen, dass sie Menschen zu Jüngern Jesu bekehren. Du, das kannst du gar nicht. Du kannst reden wie ein Weltmeister. Du kannst das Herz von keinem Menschen bekehren. Nicht mal von deinem Freund, nicht mal von dir selber. Wenn du das einmal untersucht hast, wie das bei uns eine Festung ist, dein Ich, dein trotziges Ich, wie will das denn geschehen, dass ein Mensch ein Jünger von Jesus wird? Benni, du hast toll erzählt. Königreich von Jesus, wo er in deinem Leben das Sagen hat, wo er über dein Ich bestimmt, wo gibt's denn das? Das ist in unserem eigenen Leben ein Riesenkampf. Das sind ganz andere Mächte, das sind dunkle Mächte, schmutzige Mächte, die in unserem Ich immer wieder herrschen und uns regieren. Leidenschaften, die uns prägen. Es war der größte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Sie sollten in alle Welt gehen und von ihm, dem Herrn, reden und dann einladen, Jesus in ihr Herz einzuladen. Es hat mich als jungen Menschen erschüttert, als damals Billy Graham auf einer großen Konferenz 1974 in Lausanne vor 6000 Vertretern bibeltreuer Leute aus der ganzen Welt sagte, 2,8 Milliarden Menschen haben noch nie von Jesus gehört. So ein Verbrechen. Wir reden über alles, die Zeitungen schreiben alles, Rundfunk und Fernsehen berichten, aber über Jesus wird nicht gesprochen. Und es ist eine ganz große Not, dass in vielen Gemeinden der Christenheit gar keine Mission mehr erwähnt wird. Da wird über die Probleme der Welt gesprochen, da wird gesagt, was wir alles machen. Aber dass Jesus alle Macht von Gott hat, dass er diese Welt verwandeln kann, dass er die Welt verändert, dass er sein Königreich aufrichtet und dass er uns diesen Befehl gegeben hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, gibt's das wirklich? Herrscht Jesus? Ja. Wenn man das erlebt, dass plötzlich in den dunkelsten und finstersten Stillen der Welt Jesus anfängt, sein Reich zu bauen. Uns hat das damals sehr erschüttert, wie besonders in Asien kaum Menschen von Jesus wussten. Und was ist denn dann passiert? In China, da herrschte damals der Mao Zedong, das war der schlimmste Christenhasser. Der hat alle Kirchen in China schließen lassen. Es gab keinen Missionar mehr. Und auf dem Höhepunkt der Mao-Herrschaft, da war die rote Bibel von Mao, das haben selbst bei uns die Studenten noch in der Hand gehabt und haben gejubelt, das ist die Botschaft, was Mao hat als Sozialismus. Da haben sich Menschen zu Jesus bekehrt in China. Da erzählen Leute, wie sie mit den roten Garten durchs Land gezogen sind und Christen aufgespürt haben. Wenn sie einen Prediger gefunden haben, da haben sie ihn zu Tode getrampelt. Und einer erzählt, ich war ein Führer von diesen Horden, ich hatte 10.000 junge Studenten, wir wollen die Revolution. Und da hat so ein alter Prediger, auf dem wir rumgetrampelt sind, hat im Sterben gebetet, Herr, öffne ihnen die Augen. Und ich wurde gläubig, am Höhepunkt der Verfolgung. Weil ja früher müssen wir zurückdenken, was alles in unserer Zeit war. Da war die Herrschaft der Sowjetunion. Wir haben damals um die Christen in der Sowjetunion uns gemüht. Und das war schlimm, als Chruschtschow den radikalen Kampf gegen die Christen eröffnet hat. Er hat gesagt, in einigen Jahren werde ich euch den letzten Christen im Fernsehen zeigen. Und dann war es so, wie da steht, das Volk weinte die ganze Nacht. Es war eine Not, diese schlichten Gemeinden, die sowieso entrechtet waren in der Sowjetunion, kleine Gemeinden, alte Frauen mit ihren Kopftüchern. Und dann hat Jesus aus ihnen etwas gemacht, wo es heute der Sowjetimperialismus, auf einmal ist selbst Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, überall sind neue Gemeinden entstanden. Und das ist der wichtigste Auftrag für uns. Und da müsst ihr euch hier informieren, Menschen von Jesus zu sagen, aber bei diesem Geschäft erlebt man ganz viel Frust. Wir wollen immer ganz schnell Erfolg sehen. Wir erwarten, wenn ich komme, hoppla, jetzt komme ich, jetzt geht's auf einmal los. Und dann merkst du, wie da schon in deiner eigenen Familie ein Widerstand wird. Weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe und Bibel gelesen habe, dann sagt der Bötchen, Bruder, willst du fromm werden? Der ist später noch Dekan geworden. Der Spott ist ganz stark dabei, auch unter Christen. Nein, ich möchte mein Leben mit Jesus erleben. Und diese Geschichte dieser Kundschafter, die waren ja ausgezogen, die haben ganz viel mit Gott erlebt. Das war mutig. Sie wollten die Knechtschaft, die Fronherrschaft der Ägypter los sein. Sie wollten Gott allein dienen. Und dann hat Gott dieses Wunder vollbracht. Sie standen am Roten Meer und da war kein Durchkommen. Und da war rechts und links die Felswände und durch das Wasser konnte man nicht. Und dann schrien sie, wir gehen unter. Wir meinen ja immer wieder, wir seien am Ende. Ich weiß nicht, in wie vielen Augenblicken meines Lebens ich gedacht habe, jetzt ist aus. Wenn die Widerstände kamen, wenn man versagt hat, auch im Versagen meiner eigenen Sündhaftigkeit meines Lebens. Oft, ach, ich habe doch jetzt so gekämpft gegen die Macht des Teufels in meinem Leben. Es muss doch möglich sein. So wie die da standen am Wasser und dann schrien sie zu Moses, aus, die Ägypter kommen, die kamen mit ihren Streitwagen, hinten hat sie die Messer an den Rädern, wir gehen unter. Und dann sagt Moses, sei doch still. Der Herr wird für euch streiten, er wird still sein. Der Herr wird für euch streiten. Das ist die wunderbarste Erfahrung meines Lebens. Ist ja ein Risiko, ich habe Ulrich Weinhold gesagt, ich will auf diese Jumbiko nicht mehr sprechen, ich habe es lang genug. Gestern Mittag, weil mein Telefon und Internet nicht funktioniert, da ist eine Glasfaserstörung, hat er mich endlich erreicht. Und jetzt habe ich doch noch mein Versprechen gebrochen und bin doch noch zur Jugendkonferenz. Wenn man alten Menschen vor junge Leute hinstellt, ist eine Zumutung. Aber eins darf ich euch sagen, ich habe Erfahrung. Und diese Erfahrung darf ich euch sagen. Ich habe immer wieder gemeint, ich könnte was tun, habe immer der Herr ist. Was hat der Herr mich beschämt, was er tut in den Krisen meines Lebens, in den Stunden des Verzagtseins. Ach, wenn wir zum Straßeneinsatz auf die Königsstraße gegangen sind, ich habe immer gebetet, dass es regnet. Da konnten wir mit dem Klavier raus und so. Ihr kennt das, wenn man keinen Mut hat. Und dann sind wir zurückgekommen und haben erlebt, der Herr ist da, das war so wunderbar, wie er uns, obwohl die Leute gespottet haben und da Besoffene sind rumgelaufen und war. Aber unsere jungen Leute mit dem Jugendchor und dann mit dem Klavier, was das war, das Jesuszeugnis, und da haben wir erlebt, Jesus wirkt, und das sind vielen Schwierigkeiten, Ausweglosigkeiten. Und ich verstehe so gut, dass diese Israeliten damals sagten, ich habe keinen Mut mehr, diese Tortur mitmachen. Es war ja dann immer weitergegangen, da hatten sie nichts mehr zum Essen, es war eine wirkliche Wüstenwanderung. Aber dann ist Gott ihnen erschienen mit seiner ganzen Herrlichkeit in dieser flimmernden Wüste, wo die Hitze so lag. Und sie haben die Barmherzigkeit Gottes erlebt. Und sie standen am Sinai, wo es Gott nochmal gesagt hat, ihr sollt mir ein heiliges Volk, ein Volk von Königen und Priestern sein, die Gott sich ausgesucht hat. Du, das ist die größte Bestimmung deines Lebens, dass Gott aus deinem Leben etwas machen will. Viele meinen ja immer sehr entscheidend, was sie für Gott machen. Ach, das ist nicht sehr viel, was wir vor Gott machen können. Sondern das Große ist, was Gott durch dich macht. Was Jesus durch dein Leben wirkt. Durch deinen Mund, durch deine schlichte Hingabe. Da kann man doch bestaunen. Das kannst du gar nicht verstehen. Da stehst du beschämt da. Und darum war es so bei den Israeliten, dass sie völlig verzagt waren und sagten, nein, wir wollen gar nicht mehr. Wir gehen jetzt wieder zurück. Da heulten sie eine ganze Nacht. Da standen die Männer da und sagten, es hat keinen Wert mehr. Das ist ein Flop. Das mit der Führung Gottes ist ein Flop und wir steigen aus. Du, weißt du, dass das bei ganz vielen ist, die heute nicht mehr von der Mission reden. Die haben mal jung angefangen. Vergiss das nie, wie ein alter Pfarrer mir sagte, wie ich jung war, habe ich auf den Knien gebetet, aber dann habe ich alles abgelegt. Armer Mensch, du hast deine Berufung verloren und dann hast du gemeint, mit ein paar heiligen Gewändern, ein paar Formeln könntest du Reich Gottes bauen. Das kann nur Jesus, dieser Riesenbezwinger. In den 50 Jahren, wo wir jetzt, oder 40 Jahren, wo wir jetzt diese Konferenzen haben, oder sind die ganzen Einflüsse damals von der Billy Graham-Konferenz in Lausanne, ist so unglaublich, was geschehen ist. Wir haben in China 130 Millionen bekennender Jesusleute, ohne dass Missionare dort viel arbeiten konnten. Das hat der Herr selber getan. Und wenn du einmal nach China kommst und du siehst, mit welcher Leidenschaft, mit diesem Eifer sie dort dienen. Vor 2 Jahren hat der Spiegel getitelt, die chinesische Regierung führt einen Feldzug gegen Jesus Christus. Genau so ist es. Die haben es kapiert. Da hat Jesus Christus allen menschlichen Verfolgungen zum Trotz, bis heute gibt es keine Religionsfreiheit in China, gewirkt. Und wenn ich mit diesen Leuten rede, sagen die, bei mir ist alles zusammengebrochen. Ich habe an den Sozialismus geglaubt. Und dann kam das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und wir sind verzweifelt. Ist das der Sozialismus? Und wir haben gesucht. Dann haben wir die indischen Veden gelesen. Dann haben wir den Koran gelesen. Wir haben überall gesucht. Und dann haben wir Jesus gefunden. Und laufen in die Tränen runter. Das heißt, Jesus ist so wahnsinnig groß. Er ist das Licht. Er ist das Heil. Und den will ich haben. Das Gleiche erlebt er heute im Iran unter Muslimen in großer Zahl. Wir haben kein Vertrauen mehr zu den Ideologien und den Religionen, die die Welt verändern. Aber Jesus, der kennt mein Herz und der macht mein Leben neu. Und das ist so groß, was er getan hat. Und darum ist so wichtig, dass wir wieder, heute ist das am wenigsten evangelisierte Gebiet Europa. Wisst ihr das? Das am wenigsten evangelisierte Gebiet ist Europa. Wir hatten früher immer gesagt, wir wollen nur von Übersee reden. Aber inzwischen bin ich auch so weit, dass ich sage, aber die Not in Deutschland ist so groß. Wissen das deine Kameraden, wer Jesus ist? Wissen das die Leute in deinem Ort? Neulich hat mich ein Mann angerufen, da sei von einer großen Handelsgesellschaft ein großes Fest für die Mitarbeiter und sie hätten da eine große Halle aufgestellt. Ob ich nicht evangelisieren will, sagt, komm sofort. Aber dann im Ort, weißt du, wie es rausgekommen ist? Der Gemeinschaftsverband hat gesagt, wir machen ein Fußballturnier. Da kommen wenigstens die Leute. Ich bin überzeugt, es geht gar nicht darum, wie viele Leute wir versammeln. Aber wir haben eine Pflicht, Menschen von Jesus zu erzählen. In den Kirchengemeinden, in den freikirchlichen Gemeinschaften. Ein Thema ist das aktuellste Thema über alles. Nicht die politischen Fragen unserer Zeit. Nicht die Migration und nicht der Feinstaub, sondern das größte Problem, dass Menschen von Gott entfremdet sind und den Weg zu Gott nicht mehr zurückfinden. Und sie sterben hoffnungslos und haben keine Zukunft und Hoffnung. Und da werden wir mitschuldig, wenn wir nicht von Jesus reden. Und da bin ich oft auch eingebrochen in diesem Dienst und bin verzagt gewesen. Wir schaffen das doch nicht. Und das hat alles keinen Wert. Ich darf auch sagen, von den Mitarbeitern, wie ich es bei christlichen Fachkräften verfolgt habe, es dauert nur keine 4 Wochen. Dann brechen alle ein und sagen, Schluss jetzt, ich höre auf. Denn da meinen wir zuerst, ich bin so clever und ich habe so gute Prüfungen, das mache ich so gut und daheim bei uns im Jugendkreis lief alles. Aber dann plötzlich in einer Umgebung, die einen ablehnt, wo Feindschaft da ist. Und dann weitermachen, dann geht's wie diese Leute, wir wollen aufhören, wir haben keinen Mut mehr, wir schaffen das doch nicht. Der Anruf kommt dann, schick mir das Ticket für die Rückkehr, ich kann nicht mehr. Bloß 2 haben es begriffen. In den Zeugnissen war es großartig schon erzählt, da könnte ich schon abtreten. 2 haben es begriffen. Aber der Herr, wir hatten gesagt, dass du das schaffst. Hast du gemeint, du schaffst das? Wir haben dich doch bloß ausgesandt, weil der Herr durch dich wirken will. Fallt nur nicht ab vom Herrn, das ist wichtig. Aber der Herr, und das ist so entscheidend, wo bist du gesandt? Du bist gesandt, Jesus sende dich. So schön im Evangelium, wie der auferstandene Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber was ist dann mit den Verfolgern, die die Gemeinde verfolgen? Denen lässt der Herr noch einen gewissen Raum. Das tut ganz gut. Das wird klar werden. Ja, und der Teufel? Der Teufel hat nur auch eine begrenzte Macht, weil Jesus stärker ist. Und der Tod? Jesus hat den Tod überwunden. Du musst das bloß wissen. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und diese zwei Männer, sie stehen mitten in einem Volk, das den Mut verloren hat und das aufgeben will und sagt, es hat doch gar keinen Wert. Und die Hindernisse sind so groß und wir werden das nie schaffen. Es ist ganz wunderbar, was der Herr immer wieder durch Glauben dem Menschen schenkt. Und das ist ganz merkwürdig. Das ist so beschrieben auch in dem großen Kapitel vom Glauben in Hebräer 11, in dieser großen Kette, was Menschen durch den Glauben gewagt haben. Weißt du, alle Menschen glauben irgendwas, aber du musst an Jesus glauben, ihm vertrauen und mit seiner Macht rechnen. Was Jesus aus deinem Leben machen will, selbst aus einem Leben, wo du dich manchmal selbst vor dir ekelst und sagst, was bin ich doch für ein verlorener und für ein schmutziger Kerl. Und Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Lass mich in dein Leben hinein. Ich will dein König und dein Herr sein. Und ich will dich regieren und ich will dich bestimmen. Und dann sagen die beiden Männer auch noch genau, worauf es ankommt. Wenn der Herr uns gnädig ist. Es kommt nicht auf fromme Vokabeln an und nicht auf fromme Lieder. Sonst kommt darauf an, hast du die Gnade Gottes. Was heißt das? Dass der lebendige Gott sich zu dir zuneigt. Und was ist das Allergrößte, was unseren Glauben erst so wertvoll macht? Er sieht mich gnädig und barmherzig. Du bist geliebt. Und das hat Jesus demonstriert an Menschen mit ganz schrecklicher Vergangenheit. Du bist geliebt, die Gnade Gottes, die Zuwendung. Viele Menschen heute wollen gar keine Gnade. Sie sagen, mach ich selber. Ich kann ohne Gott leben. Ich bin ein guter Mensch. Ich brauche das alles nicht. Schrecklich. Ich kann ohne die Gnade Gottes nimmer leben. Die Gnade Gottes hat mein Leben geprägt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. In dieser Welt gibt es Erschütterungen und Ungleich. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist das Wichtigste. Und das ist mir zuerst einmal wichtig. Hast du das in deinem Leben begriffen und angenommen, dass Gott seine Gnade dir schenkt? Ich weiß noch, wie ich das festgemacht habe. Da war alles plötzlich hell. Es geht ja nicht um mich. Gott kennt ja meine Schwäche. Aber er will die Kraft meines Lebens sein. Die Kraft, die mir oft fehlt. Er will in mir wirken und er ist mir gnädig. Seine Gnade ist so wunderbar. Die Gnade des Herrn währt ewig, die hört gar nicht auf. Auf die kannst du leben, auf die kannst du sterben. Und wenn mich das drückt, mein Versagen, meine Enttäuschung, ach Herr, du weißt es doch, aber ich lebe doch von deiner Gnade. Und darum sendet er uns in diese Welt und darum hat damals Josua und Kaleb das dem Volk zugerufen. Wenn uns Gott gnädig ist, wenn Gott uns ungnädig ist, sind wir verloren. Aber wenn Gott uns gnädig ist, das will ich ergreifen, damit ich leben und das will ich entdecken. Das Volk war ärgerlich und hat sich erregt und wollte Josua und Kaleb steinigen. Das ist ein Widerspruch gegen das Evangelium. Das habt ihr gemerkt, dass der Widerspruch gegen das Evangelium in der Welt riesengroß ist. Wir reden jetzt nicht bloß über die schwere Christenverfolgung, die über Christen in 65 Ländern dieser Erde geht, sondern das merkst du schon hier, auch in unserer freiheitlichen Gesellschaft, dass der Hass gegen Jesus so groß ist, weil Menschen sagen, ich will es selber machen. Ich kann ganz gut, ich lebe selber verantwortlich und ich lebe mein Leben recht. Und denen ist das verborgen. Das hat Jesus schon einmal gesagt, das hat Gott ganz toll gemacht. Er hat es den Weisen und Klugen verborgen, verhüllt. Sie erkennen es gar nicht. Mit aller Klugheit der Wissenschaft sind Menschen blind für die Gnade von Jesus. War schon zur Zeit von Jesus, dass selbst die Frommen die Gnade von Jesus nicht brauchen, sondern wir schaffen es mit unserem Pflichteifern und mit unserer Hingabe. Aber dann sagt Jesus, aber es ist den Unmündigen geoffenbart. In der ganzen Welt können das nur Leute kapieren, die selber vor der Unmündigkeit ihres Lebens sind. Ich schaffe das nicht mit meinem Leben. Weder kann ich lieb sein, noch kann ich gut sein, noch kann ich rein sein, aber Jesus, dich brauche ich. Du bist gekommen als der Heiland und Erlöserin mein Leben und ich danke dir, dass du mir deine Gnade gibst und dass diese Gnade in mir wirkt. Weißt du, dass es in dir nie eine Sicherheit gibt, auch in den großen Stunden des Verzagens. Ich habe vorhin gesagt, dass alle unsere Leute nach kürzester Zeit einbrechen in einer Glaubenskrise ohnegleichen. Und ich bin heute enttäuscht, wie viele evangelikale junge Leute in einer Glaubenskrise sind. Gestern haben sie noch die tollsten Lieder geschmettert. Manchmal meine ich, ein bisschen arg vollmundig. Ich liege in dem Staub vor dir und die sitzen ganz profitlich auf dem Stuhl und mit 1000 Kronen kröne ich dich und so weiter. Und am nächsten Tag werfen sie alles weg, weil sie in ihrem Leben irgendwo Schwierigkeiten haben. Wie ist das mit deinem Glauben? Hast du auch Schwierigkeiten? Es ist gut, wenn wir immer wieder merken, ich bin gescheitert und ich schaffe das nicht. Ich bin oft in meinem Dienst eingebrochen. Wir hatten mal eine Jugendkonferenz für Weltmission, gab eine Jumiko, da waren in der Mensa Stuttgart über 2000 junge Leute und ich habe in meiner Torheit gesagt, wir machen für Erwachsene, wenn wir schon die Redner da haben, im Hospitalhof eine Veranstaltung, war auch schon bekannt, mit Tausenden von Einladungen, so, wisst ihr, wie viele gekommen sind? 12 Leute im großen Saal des Hospitalhofs, jetzt sterben wollen, Niederlagen. Und dann kam ausgerechnet noch einer, der ein Hasser der Mission war, ein kirchlicher Beauftragter. Ich bin bloß noch davongelaufen. Trotzdem fängt Jesus gnädig wieder an. Nicht unsere Planungen sind, nicht deine Treue, nicht deine Hingabe, sondern ob du Jesus in deinem Leben Raum gibst. Nur solche Leute kann Gott gebrauchen. Ich fand das so schön, dass die beiden, das Benny und Damaris, in ihrem Zeugnis das schon so schön gesagt haben. Er hat es in meinem Leben gemacht. Er hat gewirkt. Und darum fallt nur nicht ab vom Herrn, fallt nur nicht ab vom Herrn. Bleib bei ihm. Das hat Gott nachher noch dem Joshua viel deutlicher gesagt, als Mose tot war. Es ist immer schön. Die nächste Generation kommt, aber bleibt in der treuen Nachfolge dessen, was die vorigen Generationen euch verkündigt haben. Und das will ich euch nochmal aufs Herz legen. Fallt nur nicht vom Herrn ab. Ja, ist da eine Gefahr? Die Christen, dass sie von Jesus abfallen? Eine große. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, bei uns wird in der Gemeinde gar nicht mehr über Jesus geredet. Wir reden bloß noch über unsere Flüchtlingsprogramme und wir reden bloß noch über das, was wir tun in der dritten Welt, an Einsatz und so weiter. Aber es hat auch keinen Wert, wenn nicht Jesus in dir wirkt. Ja, ist euch das noch bewusst, dass ihr versagt und was es Ohnmacht ist? So die wichtigste Erkenntnis deines Lebens. Ohne Jesus kann ich nichts. Wisst ihr, dass Jesus seinen Jüngern sogar eingetrichtert hat? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja doch, wir können doch Reden halten und Gottesdienste und Lobpreis. Und nein, ihr sagt, ohne mich geht gar nichts. Ihr könnt äußerlich das zwar machen, aber wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, warum hat er das seinen Jüngern gesagt? Ist das sogar bei den Jüngern eine Gefahr? Ja, eine ganz große Gefahr ist bei den gläubigen Christen und bei den gläubigen Evangelikalen. Ganz arg viel wollen wir machen mit unseren Programmen, statt zu sagen, ja, was willst denn du jetzt? Und das ist ein ganz großer Moment, wenn du sagst, Herr, ich will doch dich haben und du musst in meinem Leben wirken und du musst durch meinen Mund reden. Und da, wenn du bei dem Herrn bleibst, da hat, du kannst dann in Joshua 1 nochmal nachlesen, als Joshua in sein Amt eingesetzt wurde, sagt Gott, lass das Buch des Gesetzes nicht von dir weichen. Jesus ist nur dann nah bei dir, wenn du in der täglichen Bibellese bleibst. Wie ist dein Verhältnis zur Bibel? Gott redet durch die Bibel. Und das ist das Herrliche, dass wir die Bibel haben. Es wird mir immer wunderbarer. Es gibt so viele Leute, die kritisieren die Bibel und die sagen, das gilt nicht und das muss man anders verstehen. Durch die Jahrhunderte, da wurde die Bibel verbrannt und zerflettert und alles. Und die Bibel ist die gleiche geblieben. Wir haben sie noch, wie sie in den ersten Jahrhunderten waren. Und in allen Nationen und Sprachen der Welt und Indianer und Eskimo und überall. Für Sinti und Roma ist die gleiche Bibel, da redet Gott und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Du hast die Nähe von Jesus ganz wunderbar, wenn du im Gespräch bleibst mit seinem Wort, wenn du hörst und wenn er durch dich reden kann, lass das nicht von dir weichen, lass das da sein. Der größte Schatz unseres Lebens ist, dass wir die Bibel haben. Und das sage ich ganz bewusst, weil du das weißt schon vom Religionsunterricht, wie viel Verächter der Bibel gibt, wie viele Menschen sich anmaßen, die Bibel nach ihrem Gusto umzuändern. Mit welchem Recht eigentlich, wo Gott gesagt hat, dies sagt der Herr. Und das hat er so bekräftigt, dass es ist ein lebendiges Wort. Das Geheimnis des Bibelwortes ist ja, dass es ein Samenkorn ist. Denk mal, das Samenkorn, das wirkt, da geht Frucht auf. Und das verändert dein Leben, das schafft dich neu, das kommt nicht leer zurück. Das Bibelwort ist das Allergrößte, weil Jesus durch den Heiligen Geist im Bibelwort wirkt. Der Heilige Geist kommt, ist ganz wichtig, nur durch das Bibelwort in dein Leben. Diese Kraft, die dich verändert, die dich erneuert, die wirkt, die fängt zuerst an dir an und die darfst du weitergeben. Dieses Gotteswort darfst du sagen. Du bist gar nicht auf deine klugen Gedanken angewiesen, sondern auf das Zeugnis weitergeben, dass es ist. Und Jesus hat es einmal auf den einfachen Satz gebracht, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Was sind selige Leute? Das ist noch viel mehr als glücklich. Das sind Leute, die sind rundum von einer Freude erfüllt, die das Wort Gottes lieben und haben. Und darum ist das so wichtig. Wir erleben das ja in unserer Zeit. Und das ist für mich das ganz Große, das wir jetzt in den letzten Jahrzehnten erst erlebt haben, wie selbst in den großen Religionen des Islam und des Buddhismus Menschen Jesus erkennen. Auf Sri Lanka. Wie die Evangelisten auf einmal sagen, und wenn man da Leute trifft, die sagen, ich war buddhistischer Mönch und bin da mit der gelben Kutte rumgelaufen, aber das war so groß, wie ich Jesus gefunden habe, als ich zum ersten Mal von ihm gehört habe und wie er mein Leben befreit hat. Und das Allergrößte ist, dass Jesus allein die Schuld deines Lebens tragen kann. In keiner Religion gibt es das, dass deine Vergangenheit gelöscht wird und das ganze Dunkle und Böse gibt es nirgendwo. Die Inder tauchen in den Ganges und meinen, sie werden reich, rein. Die Muslims sagen, ich habe doch gar keine Schuld. Wenn was wäre, kläre ich das mit Allah am jüngsten Gericht. Und wir Christen wissen, nein, es ist so viel. Und Jesus macht mich rein. Das ist das Herrliche, er kommt, um mich zu erlösen und mich frei zu machen. Und das ist die schlimmste Not meines Lebens, die Sünde. Dass die gottfeindliche Macht mein Leben zerstört. Und Jesus macht mich frei. Wie werde ich denn frei? Schon im alten Bund bei den Israeliten, das steht schon im zweiten Buch Mose, dass damals sie ein Blut nahmen vom Opfer. Und das Blut ist die Grundlage des Bundes, wie viel mehr für uns, dass das Blut von Jesus am Kreuz für uns vergossen uns rein macht von aller Sünde. Die Gnade von Jesus, das trägt uns in unserem Dienst und darum geben wir nicht auf, darum werden wir nicht mutlos, wenn wir das wissen. So wie unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wer da sagt, er habe keine Sünde, der verführt sich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wie herrlich das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünde. Das macht uns stark. Eine Botschaft, um Menschen auch diese herrliche Botschaft zu bringen in der Welt, dass es Erlösung und Versöhnung gibt. Das ist so groß. Er macht mich treu. Und jetzt sagt Gott noch dem Josua später, dann sei getrost und unverzagt. Ich habe mich immer gewundert, was Leute geleistet haben. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die Margarete Roth, die war in Angola, mitten im Bürgerkrieg. Und das ist ja immer eine Prozedur, wenn dann die Hubschrauber angeflogen kommen in einem zerbrechenden Land und holen dann die Ausländer ab. Und die Margarete sagt, das kann ich doch den Afrikanern nicht antun. Wir sind doch in Jesus verbunden. Und dann waren sie mitten im Sturm von Huambo. Die ganze Nacht hat es geschossen, die Raketen sind eingeschlagen und die Artilleriegeschosse lagen am Boden. Sie waren in der Versammlung und sagten, ich bleibe. Und dann war sie 12 Monate verschollen. Man wusste nichts mehr. Im Auswärtigen Amt sagen, sind Sie verrückt? Sie dürfen doch nicht einen deutschen Bundesbürger da lassen. Das ist ja furchtbar, wenn der Minister nachher vor den Bundestag treten muss. Ja, ein Deutscher ist dort gefangen. Ist ja ganz komisch, warum das mehr sein soll, als wenn ein Afrikaner stirbt. Aber die Margarete hat gesagt, Jesus hat mir den Mut gegeben. Und dann hat sie erzählt, was sie erlebt hat, wie einmal eine Gewehrkugel eingeschlagen in ihre Wohnung. Und da war sie gerade in dem Moment in der Küche draußen. Sie hat gerade, da wäre an meinem Kopf, hätte sie getroffen. Sie hat die Bewahrung von Jesus erlebt. Und sie hat den Menschen dort weitergeben können, eine Liebe. Und das war ihr Zeugnis, ganz, ganz groß. Und wie die 12 Monate um waren, haben wir von der UNO eine Nachricht bekommen. Und ich habe mich auf den Weg gemacht mit einem Versorgungsflugzeug von Südafrika, durfte ich landen. Ich durfte gar nicht landen, da waren gar keine Sitze in der Maschine. Ich bin auf den Reissäcken gesessen und mich hat man gleich festgenommen dort von den Guerillas. Was tun Sie hier? Was wollen Sie hier? Ich sage, ich will Margarete suchen. Habe neue Wäsche für Sie mitgebracht. Und dann haben sie gesagt, ob Sie überhaupt wieder rauskommen. Aber der Herr steht doch über dir. Und das ist so wunderbar. Ich durfte am Sonntag in der kleinen Gemeinde predigen, dass der Herr der König der Welt ist. Und wer zu seinem Königreich ist, gehört, der ist so wunderbar. Und dann war ein Piloten. Wir haben von den Wycliffe eine Cessna um $1 abgekauft. Das war eine ganz alte Cessna. Und der Martin Riebeling, der fliegt jetzt irgendwo Linie in Deutschland, der hat gesagt, ich habe einen Ruf, in den Südsudan zu fliegen. Da gab es Gebiete, wo kein UNO-Flugzeug mehr hinflog. Und der Martin Riebeling ist ein ganzes Jahr geflogen. In Bonn haben sie wieder gesagt, sind Sie verrückt, Sie verletzen doch die Staatsgrenze. 300 Kilometer ins Inland, über Militärflughäfen weg, wo die Düsenjets stehen. Sie können doch nicht in den Sudan eindringen, in den fremden Luftraum ohne Bedrohung. Und der Martin Riebeling hat gesagt, Jesus sendet mich. Und ich bin einmal mitgefahren und mitgeflogen. Und dann war der Regen da und die Nebelwolken und er hatte kein Radar. Und ich habe gemerkt auf seiner Karte, wie er gestiert hat, wo er wieder nach Lokitschuki runterkommt. Dort ist der Flughafen, wo man in den Südsudan reinfliegt, auf dem Acker. Und er war ganz verzweifelt und man sah nicht weit in dem Nebel, in den Wolken, der Wind hat uns herumgeschüttelt. Und er immer wieder am Funk und dann sagt er plötzlich, ich habe Verbindung. Da sind UNO-Leute am Radar, die haben mich auf dem Radar. Und die haben gesagt, wir bringen dich sicher runter. Erst 100 Meter über dem Boden sahen wir wieder, wo wir waren und wo wir runterkamen. Wenn man mit Jesus viel wagen kann, sei getrost und unverzagt. Ich will mit dir sein. Es gibt ja Leute, die behaupten, der Glaube sei ein Sprung ins Ungewisse. Das ist dumm. Das Dümmste, was man machen kann, ist nicht an Jesus und sein Wort zu glauben. Ich erinnere mich so gerne an die Bergsteiger. Die sind im Fels. Hat mir einer mal gesagt, hat es heute gar keine große Sache. Früher war es ein Risiko, da hatte man die Hanfseile und die Hanfseile sind leicht gerissen. Heute haben wir die großen Nylonseile. Und dann haben wir unsere Routen und wir haben dort unsere Felsen, wo wir auftreten. Du, das mit dem Glauben ist wie bei den Bergsteigern. Wenn du Jesus hast und sein Wort, dann kannst du kühne Dinge tun. Und der Herr wird dich leiten, was du tun darfst für ihn und sein Reich, um sein Reich auszubreiten. In der Jugendarbeit, in der Evangelisation, hier in unserem Land, wo du ein Zeuge sein darfst von ihm im Wirken. Und der Herr wird dich gebrauchen. Und dein Leben wird wertvoll werden, ganz arg. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Weißt du, dass Jesus dir sagen will, dass du Großes vollbringen kannst. Du darfst Menschen zu Jesus führen, zum Glauben an Jesus, nicht weil du es kannst, sondern weil er es durch dich machen will. Und das ist das Herrliche bei der Jumiko, dass wir seinen Ruf und seine Sendung erfahren. Der Herr segne euch. Amen.